Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Vielen, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen, fürs Downloaden, fürs Abonnieren. Ich bin Axel Metz und ich habe es ja im letzten Podcast angekündigt, euch was Besonderes zu präsentieren diesmal. Ein Gesprächshighlight aus meinem Interviewarchiv. Meine erste persönliche Begegnung mit einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker unserer Zeit. Mark Foster, als er noch gar nicht berühmt war, noch auf dem Weg vom hoffnungsvollen Newcomer zum Star, 2 Jahre vor seinem großen Durchbruch. War damals ein äußerst interessantes Gespräch im Jahr 2012 und Mark hat damals sogar sehr gerne live was ins Mikrofon gesungen.
Alle rennen auf ihrem Weg, jeder glaubt, er kommt zu spät. Alles wirkt hier so gehetzt, so gestresst, was ist los? Man erntet, was man sät. Jeder denkt, dass er's verpasst, doch keiner weiß, was. Alle springen für ihr Produkt, haben Druck jeden Tag, erfüllen den Bedarf, ja. Doch du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Du und ich, tu nur das, was uns gefällt. Glaub an mich und was uns zusammenhält. Du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Folgen ihrem Ziel. Die meisten wollen zu viel. Alle bauen an ihrem Plan, wollen ihn fahren um jeden Preis und spielen das falsche Spiel. Doch du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Du und ich, tu nur das, was uns gefällt. Glaub an uns zusammenhält, du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Und dann verschwinden wir zusammen, die anderen sehen wir irgendwann. Wir machen, was wir wollen und dann schauen wir nicht zurück und fangen von vorne an. Ey, wir fangen von vorne an. Du und ich, du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Du und ich, tu nur das, was uns gefällt. Glaub an mich und was uns zusammenhält. Wir haben alle Zeit der Welt. Und dann verschwinden wir zusammen, die anderen sehen wir irgendwann. Du und ich, du und ich.
Erstmal schön, dass du im Studio bist.
Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr.
Der Weg von Berlin war hoffentlich nicht allzu weit.
Ja, ein Stückchen waren wir schon unterwegs, ja. Ich komme ja auch nicht direkt aus Berlin, sondern bin gerade auf ja ganz viel unterwegs, ne? Aber ich freue mich immer wieder hier in Dresden zu sein. Das mag ich gerne.
Okay, das bedeutet, du warst hier schon mal.
In Dresden war ich schon mal, ja, mehrfach sogar. Ich habe hier ganz oft schon so Mini-Konzertchen gespielt in kleinen Clubs, ja. War aber auch schon, habe auch schon größere Sachen gespielt mit Kurt Krömer. Damals gemeinsam, ich glaube im Schlachthof waren wir schon häufiger und so. Und dann ja, haben wir gerne mal auch einen freien Tag hier in Dresden verbracht.
Ja. Und wie gefällt es dir hier in der Stadt?
Super. Ja, ich finde, ich mag ja immer Städte, wo man sich so die Kopfhörer irgendwie aufsetzen kann, eine CD anmachen kann und dann einfach drauf losspazieren kann. Ja, das, ich suche mir dann irgendwie nicht direkt irgendwie was aus, wo ich dann hin möchte, sondern mag das so ziellos, um hin zu flanieren. So. Und ich finde, Dresden, das kann man schon prima machen. Da an der Frauenkirche vorbei, da unten ans Ufer und dann endlos weiter. Also ich mag das gerne. Auch da, wie heißt euer Kreuzberg, ist ja Neustadt, ne? So das Ausgehviertel. Ja, richtig. Da habe ich auch schon mal, da bin ich auch schon mal versumpft. Ja.
Da bist du ja sozusagen hier in Sachsen kein Fremder.
Nee.
Leipzig, nee. Sagt dir bestimmt auch eine ganze Menge.
Ja, genau das gleiche Spiel. Auch ab und zu mal da gespielt und mit Krömer da gewesen. Und mag ich auch gerne. Auch super Altstadt. Und ja, ist schön. Ich bin generell gerne im Osten. Also ich mag auch Halle zum Beispiel, mag ich total gerne. Ich bin mit Halle öfters, in Halle war ich zum Weihnachtsmarkt. Ja. Das heißt, ich verbinde die Stadt total mit Weihnachten. Ja, und der ist ja da ganz, ganz schön.
Dann solltest du in der Weihnachtszeit öfters mal nach Sachsen kommen.
Ja.
Ehrlich, weil hier ist Weihnachten noch eine Kategorie anders.
Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Also das, ja. Ihr habt auch, glaube ich, diese geilen Brote erfunden, die es so auf dem Weihnachtsmarkt gibt. Weißt du, diese Brote gefüllt mit Käse und Schinken, ne? Das ist, glaube ich, eure Idee.
Die gibt's hier aus Dresden. Ich habe schon gedacht, du wolltest gerade so ein bisschen den Stollen beschreiben, aber
den ja sowieso, ja.
Also damit kennst du dich dann schon aus. Du kommst ja immerhin aus der Pfalz, das ist ja nicht so weit weg.
Nee, so super weit weg von hier, oder?
Naja.
Wie viele Stunden sind das denn? Ich weiß nur, von Berlin aus sind es 700 Kilometer. Ich weiß gar nicht, wie viel es von Dresden aus sind. Wahrscheinlich 500 oder so, ne?
Also noch so in der Dreh.
Ja.
Aber es ist ja innerhalb der Ländergrenzen.
Ja.
Wie ist dir denn damals eigentlich so der Wechsel von Winnweiler nach Berlin gelungen? Wie ist das gekommen?
Naja, ich war ja wirklich ein Landei. Also Winnweiler ist ein Dorf in der Nähe von Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz. Irgendwie hat mir kürzlich jemand gesagt, da wohnen 4.666 Einwohner. Ja. Und irgendwann fand ich dann auch mal das wichtig für mich, den Schritt in eine große Stadt zu wagen. Und dann fand ich Berlin ganz spannend. Und bin dann dahin und kannte mich natürlich überhaupt nicht aus. Hab dann irgendwie geguckt, ja, so in der Mitte von der Stadt möchte ich gerne wohnen und war dann in Schöneberg, was jetzt Berliner wissen das oder die sich in Berlin auskennen, ist jetzt, da gibt's schöne Ecken, aber da, wo ich gewohnt habe, war es nicht so schön. Ja, das wusste ich natürlich vorher nicht. Und bin dann dort auch viel spazieren gewesen und habe versucht, die Stadt zu Fuß zu erkunden und habe mich dann langsam so dem Großstadtleben angenähert. Mittlerweile bin ich ja jetzt schon seit 7 Jahren da und Berlin ist schon wirklich zu meinem Zuhause geworden.
Damit bist du Ur-Berliner, wie alle, die zugezogen sind.
Ja, genau. Da bin ich ja nicht ganz alleine in Berlin.
Das sind die meisten, ne?
Ja, also viele, die ich kenne, ne? Also ich kenne auch natürlich viele Berliner, die nochmal einen ganz anderen Bezug zu der Stadt haben, logischerweise. Also vielleicht ein bisschen weniger romantisch als die Zugezogenen, die ja alle irgendwie was suchen in Berlin, ne? Sonst würde man ja nicht von zu Hause weggehen und in so eine Stadt ziehen. Und deswegen hat man da so ein bisschen vielleicht einen romantischeren Zugang. Ja. Hm. So geht's mir auch. Also ich bin immer wieder froh, ich bin ja im Augenblick viel unterwegs und wenn ich dann wieder reinfahre in die Stadt, dann überkommt mich immer so ein warmes Gefühl. Ja.
Überkommt dich das auch, wenn du wieder mal in Winnweiler bist?
Total. Ja, also Winnweiler ist natürlich so ein kleines Dorf, wenn du dort aufwächst. Ich kenne jede Ecke. Ne? Ich war sogar die Bäume, das ist kein Scherz, ich kenne die Bäume im Wald. Ne? Da bin ich zu Hause. Ja? Also es ist ein bisschen auch so eine Zeitmaschine für mich. Was für mich komisch ist, wenn ich jetzt zurückkomme, dass ich halt ja viele Leute nicht mehr kenne, weil die in meinem Alter alle weggezogen sind oder irgendwie was anderes machen oder so. Und das ist eben nicht ganz so. Deswegen so dieses ganz große Zuhausegefühl habe ich dort nicht mehr, wie ich es jetzt vielleicht in Berlin habe. Wobei mein großes Ziel ist es ja, mich ins Goldene Buch von Winnweiler einzutragen. Ich habe gehört, dass der Bürgermeister von Winnweiler ein junger Typ ist, ja, und wenn der das jetzt hier hört, das ist ein Aufruf, ich möchte mich gerne ins Goldene Buch eintragen, wenn es das gibt.
Na, immerhin, dann ist Winnweiler eine Stadt, die immerhin ein goldenes Buch besitzt.
Ja, genau, also ich würde es auch mitbringen, ja, wenn die mir das offiziell bestätigen, ja, dann fahren wir da zusammen hin und machen eine Show darüber, wie ich mich da eintrage.
Ach, das wäre bestimmt lustig. Der große Umzug aus der pfälzischen Provinz in die Bundeshauptstadt ist ja nur ein Teil deiner Reise, die du gehabt hast.
Ja.
Die andere Reise ist ja im Prinzip, wie sagt man das, die Reise auf dem Weg zu dir. Warum wolltest du eigentlich Jura studieren?
Da gab es irgendwie drei Gründe. Der erste Grund war, meine Mutter fand es cool, dass ihr Sohn vielleicht Anwalt wird oder so. Der zweite Grund war, sie haben mich angenommen. Ja. Und der dritte war, wenn man Jura studiert, da ist kein Mathe, kommt kein Mathe drin vor. Und ich war in der Schule schlecht in Mathe und fand das dann gut. Und leider ja, fängt Jura erst richtig an, Spaß zu machen, wenn man sich so die Basics in den ersten Semestern aneignet. Und dafür war ich einfach zu faul und hatte irgendwie den falschen Grund, das zu studieren. Ne? Ich wollte immer Musik machen und ja, und nebenher studieren. Und da ist Jura das falsche Studium dafür.
Mhm. Jura ist eher die Sorte Studium, wo man richtig Vollgas gibt und vielleicht ist nebenbei noch ein bisschen Platz für ein halbes Hobby.
Ja, ja, ne? So habe ich bei denen, die ganz erfolgreich damit gefahren sind, so habe ich das bei denen erlebt. Und das ist auch ein Studium, das richtig halt anfängt, Spaß zu machen. Ne? Also wo man auch Lust hat, sich voll und ganz damit zu beschäftigen, wenn man sozusagen sich dem komplett öffnet.
Glücklicherweise hast du das geschmissen, bevor es angefangen hat, Spaß zu machen. Da tut es dir nicht mehr so leid. Nee. Bereut hast du es noch nicht, oder?
Überhaupt nicht. Ne? Ich habe ja danach mich sozusagen in Berlin als Musiker verdingt. Habe dann ein kleines Studio aufgemacht und mal hier und da fürs Fernsehen Sachen produziert und natürlich immer an meinen eigenen Sachen geschraubt.
Ja. Was hast du fürs Fernsehen gemacht? Gibt es da irgendwo einen Werbejingle, den man vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen hat?
Ja, nee, leider nicht. Die ganz erfolgreichen großen Werbejingles, die Dings dieser Welt, habe ich leider nicht gemacht, sondern eher so kleine, ja, wie sagt man so Unterlegemusiken für Beiträge, auch viel für den RBB damals. Das ist ja das lokale Fernsehen in Berlin und Brandenburg. Ja, und darüber habe ich auch, bin ich in Kontakt mit Kurt Krömer getreten. Ja, und dann wurde ich da mal gefragt, ob ich da mal mich auf die Bühne stellen möchte mit ihm. Und das hat so gut geklappt, dass er mich dann für sein nächstes Soloprogramm, dass er dann sozusagen eine richtige Figur für mich geschrieben hat dort. Ja. Dann war ich, meine Figur war, ich war der polnische Alleinunterhalter, den er eingekauft hat. Und hatte dann wirklich so ein Glitzerjackett an und so eine Alleinunterhalterorgel und habe ihn begleitet. Und meine Rolle konnte kein Deutsch, ja, das heißt, er hat mich immer angesprochen, ich habe nichts verstanden, ja, das war auch schwierig, weil ich nicht lachen durfte, ja, aber da war die Zeit auf meiner Seite, denn am Anfang hatte ich total Probleme, irgendwie mich im Zaum zu halten, aber jeder Witz, auch wenn er noch so toll ist, wenn du ihn 5000 Mal gehört hast, irgendwann musst du nicht mehr lachen.
Ist klar. Da so nebenbei als Alleinunterhalter da sozusagen die Nebenrolle zu spielen, ist das eine.
Ja.
Du drängst ja nur mit Macht ans Mikrofon nach vorn.
Ja. Yeah.
Inwiefern hat dir diese Geschichte da als Pianist und Sidekick diese Rolle was genützt für jetzt, für später?
Ja, ich habe natürlich einem Künstler zugeschaut, jahrelang, der es schafft, jeden Abend 2000 Leute so zum Lachen zu bringen, dass die alle mit Bauchschmerzen nach Hause gehen, ja, und auch hinter der Bühne einfach einen guten Stil hat. Und da kann ich für mich jetzt heute ganz viel mitnehmen. Es war eine tolle Zeit.
Wir haben ja unter den Kollegen viele, viele Kurt Krömer-Fans und ja, das wird immer diskutiert und wenn er wieder was Neues vorhat. Ist der wirklich so?
Leider
auch,
ja.
Auch wenn das Licht aus ist?
Ja, klar. Ja, das ist ja das Fatale, dass man auch hinter der Bühne immer lachen muss. Und er ist einfach ein großartiger, kluger Künstler. Ne? Und ich finde es schön, dass er so viele Fans hat und bin froh, da mal dabei gewesen zu sein. Ja? Bin jetzt aber auch froh, mit meiner eigenen Musik durch die Lande ziehen zu können.
Hat er sich schon mal eins von deinen Konzerten reingezogen?
Selber nee, bisher noch nicht. Ich weiß nicht, wenn er das mitkriegt und das jetzt rauskommt, hoffentlich meldet er sich mal bei mir und sagt, ob er es gut findet oder schlecht. Wenn er es schlecht findet, wird er sich nicht melden.
Also kannst du noch ein bisschen warten. Du hast ja noch ein bisschen Zeit.
Ich warte noch, ja.
Du hast ja wirklich schon ganz schöne, wie sagt man das, eine Menge, also du hast komische Wanderungen schon hinter dir. Das eine ist halt der Umzug wirklich aus dem kleinen Kuhnest in die große Hauptstadt. Das andere ist halt beinahe strahlender Jurist geworden und jetzt aber dann plötzlich so in einem Tonstudio so ein bisschen vor sich hingewerkelt, auf der Bühne so nebenbei mitgesessen. Ich habe gelesen, dass du auch den Jakobsweg gelaufen bist. Ja. Ist das der gleiche, den auch der Harpe Kerkeling gelaufen ist?
Ja, ich bin den Camino Francés gelaufen. Das ist der in Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich startet und dann geht man am ersten Tag über die Pyrenäen und ist dann in Spanien und läuft mitten durch Spanien. Den bin ich auch gelaufen. Also ja, ich hatte irgendwann so einen Punkt in meinem Leben, wo alles so vor sich hin lief. Ne? Und dann habe ich mich auch von einer Freundin getrennt und so und dachte so, ich will irgendwas Krasses machen, um irgendwie nochmal so einen Twist reinzukriegen. Habe Musik immer nur so als Hobby gemacht dachte, ja, ich möchte, irgendwie muss ich was machen. Und ein Freund von mir ist ein Jahr vor mir den Jakobsweg gegangen und hat mich dann darauf gebracht. Da habe ich mich damit beschäftigt, so die ganzen Bücher gelesen und mir das ganze Equipment gekauft und so, ne, den Rucksack und die Funktionshose und alles. Und bin dann eben nach Saint-Jean-Pied nach Frankreich gefahren und wollte im Prinzip sofort wieder umkehren. Ja, also nach der ersten Nacht mit 100 Pilgern in der Turnhalle und ich weiß jetzt, dass von 100 Leuten irgendwie 70 schnarchen oder so, wollte ich eigentlich wieder zurück. Ja, konnte ich aber nicht, weil ich hatte in Berlin allen erzählt, ich bin jetzt 2 Monate weg und finde mich selbst. Also musste sozusagen aus sozialem Druck dann laufen. Und ja, nach 2-3 Tagen wurde dann aus dem Touristen irgendwie ein Pilger. Und dann habe ich dieses Gehen als meine Aufgabe akzeptiert und es wurde dann wirklich die beste Zeit meines Lebens.
Das ist schon ziemlich verrückt, also dass man manchmal laufen muss, um irgendwas in seinem Leben ändern zu können.
Ja.
Ist verrückt, oder?
Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen auch die lange Zeit, die man weg ist und man ist aber nicht einfach so weg und weiß ich nicht, viele Leute machen ja dann irgendwie so eine Südamerika-Reise und das wird aber eher so zum Party-Marathon oder so. Ich wollte tatsächlich eher so ein Ziel haben irgendwie. So, und da ist dieses Laufen ist natürlich eine körperliche Herausforderung. Man muss sich ein bisschen auch vorbereiten und hier das mit dem Wasser und mit dem Equipment und so, muss man gucken. Ja, und bei mir ist es so, bei mir kommen so Sachen aus dem Bauch hoch, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da noch drin sind, wenn ich ganz viel laufe. Ja. Und so war das da auch. Und dann habe ich mich dort eben so entschlossen, wenn ich zurückkomme, möchte ich ein Album schreiben, das konsistent ist und das aufnehmen und das auch rausbringen.
Okay. Von den ganzen Sachen, die du mithattest auf dem Weg,
ja,
was hast du nicht mitgehabt und hast die ganze Zeit sehr bereut, dass du es nicht mithattest?
Schwer zu sagen. Also du brauchst ja nicht viele Sachen dort. Ich hatte ja irgendwie 2 T-Shirts dabei, eben eine Hose, die ich zu einer kurzen Hose umfunktionieren kann und so. Ich habe die falschen Schuhe gehabt. Ich habe so große Wanderstiefel mir gekauft und die nie benutzt und bin eigentlich die ganze Zeit auf Sandalen gelaufen. Ja? Ich habe dann bei anderen gesehen, die hatten viel geilere Schuhe. Ja? Tatsächlich denkt man dort eher in solchen Kategorien. Ne? Man denkt an seine Blasen an den Füßen, ja, und an Schuhe und an solcherlei Krams. Ich bin sehr froh, dass ich habe bewusst keine Bücher mitgenommen und keine Musik oder so zum Hören, weil ich wirklich mit mir und meinen Gedanken alleine sein wollte und das war auch die richtige Entscheidung. Hm.
Du hast also wirklich dort die ganze Zeit im Prinzip gehabt, dich mit dir selbst zu beschäftigen.
Genau, und man trifft natürlich auch andere Pilger und daher gibt es irgendwie so einen Verhaltenskodex, man sagt immer Buen Camino, ja, und irgendwie checkt man dann, ob das Gegenüber Lust hat, mit einem zu quatschen und ob man selber Lust hat, ja, und dann findet man sich manchmal zusammen und ich bin auch irgendwie 2-3 Tage immer mal wieder mit jemandem zusammengelaufen und es ist lustig, wenn man mit jemandem mal 8 oder 10 Stunden lang zusammenläuft und sich unterhält, 2-3 Tage, dann kennt man den fast besser als manche Leute, die man 2 Jahre schon zu Hause kennt. Das ist wirklich, wirklich krass, ne, wenn man sich so ganz tief miteinander mal auseinandersetzt.
Ja, logisch. Du sitzt da irgendwie einem Kumpel gegenüber, mit dem redest du mal eine halbe Stunde und dann siehst du den eine Woche nicht. Und so hast du im Prinzip die gesammelten Gespräche von 2 Jahren dort an 2 Tagen.
Ja, genau. Und man ist irgendwie auch auf einem anderen Film dort. Ne? Wenn man da so läuft, dann weiß man, keiner läuft das jetzt aus einem sportlichen Gedanken oder so, oder wenige. Also alle suchen da ja irgendwas. Irgendwie entweder müssen sie irgendwas verarbeiten oder wollen irgendwie eine Klarheit finden oder sowas. Und das verbindet irgendwie.
Hm. Einen religiösen Hintergrund hatte die ganze Geschichte nicht. Du warst also noch eher auf dem Laufen.
Ja, ja.
Auf das Laufen aus.
Ja, ja. Nee, also ich habe da keinen religiösen Hintergrund. Das Ganze ist natürlich eine katholische Geschichte. Also man wird damit konfrontiert und ich bin auch mit einem Typ gelaufen aus Mailand, der war, sag ich mal, 40 oder so und sah exakt genauso aus wie Pavarotti. Ja. Das war ein Pfarrer aus Mailand und der wirklich auch in seiner Kutte da gelaufen ist. Ja. Und so ein ganz lustiger, lebensfroher Mensch, ne, der viel langsamer als ich gelaufen ist, aber ich habe dann einen Tag mal mein Tempo komplett rausgenommen für ihn und mich mit ihm unterhalten. Und das war sehr spannend. Ne? Ich habe ihn gefragt, so ja, er glaubt ja an Gott und hat sein ganzes Leben da dem Glauben nicht geopfert, sondern so unter die Flagge des Glaubens sozusagen gestellt. Und ach, ich finde das schön und kann das verstehen, aber ich selber bin da wahrscheinlich ein bisschen zu skeptisch oder so.
Aber der meditative Aspekt hat bei dir auch Wunder gewirkt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin danach zurückgekommen und wusste irgendwie, was ich mit mir anfangen möchte und hab das mit einer Konsequenz dann begonnen, ja? Dann wirklich angefangen zu schreiben.
Inwiefern hat dieses lange Wandern auf ein Ziel hin sich so ausgewirkt? Also wäre dein Album anders geworden, als es geworden ist, wenn du nicht gewandert wärst?
Ja, auf jeden Fall. Also die Themen, also sind jetzt nicht alle Songs, die handeln vom Jakobsweg, eigentlich keiner, außer auf dem Weg handelt sozusagen von der Erkenntnis, die ich dort irgendwie gefunden habe. Ja, also als ich dann nach 2 Monaten zum ersten Mal im Bus saß, von Santiago auf dem Weg zum Flughafen und zum ersten Mal nach 2 Monaten 60 km/h gefahren bin, war ich schockiert, wie schnell die Bäume und die Häuser und die Menschen an einem vorbei rasen, ne? Weil ich so dran gewöhnt war, alles mir genau anzuschauen. Und dann festgestellt, ja, das normale Tempo, in dem wir uns bewegen, ist schon absurd schnell. Und natürlich muss man sich dem anpassen, aber man sollte vielleicht auch einfach mal das Tempo rausnehmen, ne? Und nicht immer von Ziel zu Ziel rennen. Weil oft ist es so, du erreichst ein Ziel, das du dir gesteckt hast, und dann denkst du dir, was mache ich denn jetzt? Okay, nächstes Ziel. Ja.
Das ist klar. Eigentlich ist es ja eher die Reise als das Ziel.
Ja, es klingt ein bisschen esoterisch, ein bisschen Easy Rider-mäßig, der Weg ist das Ziel, aber oft ist es so. Ja. Ich meine, ich habe danach auch wirklich nach meiner Sprache gesucht. Ne? Ich schreibe, bei mir steht der Text ja sehr im Vordergrund. Ich habe versucht, Texte zu schreiben, die jetzt, ja, die nicht aus dem Kopf kommen, sondern aus dem Bauch und wirklich klar und offen sind und sich nicht hinter irgendeinem Stil oder einer Attitüde verstecken oder so. Und musste ich auch nach dem Jakobsweg noch eine Weile suchen. Ne? Das Album heißt ja Karton, weil der erste Song, den ich für das Album geschrieben habe, auch so heißt. Ich habe dann mich mit ganz viel Liebeskummer im Bauch mich ans Klavier gesetzt und hatte das Ziel, dass ich dann ein Lied schreibe und das dem Mädchen schicke. Und sie hört es dann und sagt, alles klar.
Ich nehme dich wieder.
Ich nehme dich, ja. Und das habe ich dann gemacht und habe mir das Lied dann selber angehört und habe festgestellt, es geht gar nicht um das Mädchen in dem Lied oder um unsere Beziehung, sondern ich singe nur darüber, wie es mir so geht, wie ich so bin und was sie aus mir macht. Ne? Aber in einer Sprache, die ich vorher noch nicht genutzt hatte, eben dieses klare, offene und dieses, ja, ich habe mir meine Wunden aufgerissen und die Hosen runtergelassen, ja. Und habe gemerkt, ja, das ist die Art von Text, die ich machen möchte.
Nun ist ja die Hosen runterlassen und mit einem nackten Hintern im Studio sicherlich die eine Sache. Du ziehst ja im Prinzip die Hose auf der Bühne nochmal runter vor viel, viel mehr Leuten. War das für dich ein Problem? Da wirklich dann zu sagen, jetzt, das ist mein Innerstes, dass ich jetzt nach außen kehre.
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Es gibt für mich allerdings keine Alternative dazu. Ne? Also ich möchte gerne Musik machen, die mich selber auch irgendwie immer wieder berührt. Ja? Und dann muss ich da Emotionen auch reinschütten, damit die auch rauskommen. Und da gibt's keine Alternative. Das ist der Preis, den ich zahle. Also kürzlich hat mir ein Mädchen auf Facebook geschrieben, dass ihr Freund oder Ex-Freund hat ihr den YouTube-Link zu meinem Video von Frohsein geschickt. Das ist ein Lied, das von dem Gespräch nach dem Gespräch handelt, also vom Quatschen nach dem Schluss machen. Und sie hat gesagt, ja, er hat mir das geschickt und gesagt, es ist Schluss. Und das Lied sagt alles. Und Marc, kannst du mir vielleicht noch ein paar Informationen geben? Ja. Ja, ich habe dann lange überlegt, ob ich zurückschreiben soll. Dann habe ich ihr ein paar Zeilen zurückgeschrieben, aber fand es schon krass, dass jemand sozusagen eine Beziehung damit beendet und sich so sehr darin wiederfindet.
Ja, wenn man sagt, ich hätte es besser selber nicht sagen können. Ja,
krass, oder?
Das ist verrückt, in der Tat. Du hast gerade davon gesprochen, von Musik, die dich berührt, die du machen möchtest, die du vorhast. Und ich finde, das ist dir auch sehr gut gelungen. Also cool. Ich habe da reingehört. Ich habe es mir ziemlich einfach gemacht. Ich habe vorhin einfach mal reingehört. Ja. Auch nicht zu lang in jeden Titel da verweilt, weil dann habe ich zu viel gehört und bin dann zu wenig neugierig auf dich.
Ja.
Ich finde schon, also da das ist eine sehr persönliche Platte. Das merkt man auch. Wer hat dich inspiriert, wer hat dich berührt auf deinem Weg bis hierher? Andere Bands, andere Musiker? Wen fandst du immer schon toll?
Auch ganz viele. Ne? Ich habe einen ganzen Rucksack voll mit Helden. Also angefangen, irgendwie, als ich klein war, habe ich gerne die Beatles gehört und Queen habe ich ganz, ganz viel gehört. Und als ich dann mal 12, 13 war, ging das so zum ersten Mal los mit dem deutschen Hip-Hop. Ne? Also da kam die Lauschgift von Fanta 4 zum Beispiel oder die Quadratur des Kreises von Freundeskreis ist ein Album, das ich komplett auswendig kann. Ja? Und die haben mich so auf die deutsche Sprache so richtig gebracht.
Ja. Die haben ja dort zum ersten Mal was gemacht, was es so nicht gegeben hat. Also lässig sein mit der eigenen Sprache und das auch annehmen und nicht zu sagen, na gut, dann machen wir es halt bloß hier für den deutschen Markt.
Ne? Und klug sein, ne? Also sozusagen kluge Sachen sagen, speziell Freundeskreis und Max Herre, die jetzt nicht unbedingt eine Sehnsucht wecken sollen oder sowas, sondern die haben halt über Sachen gesprochen, die sie beschäftigt haben. Das finde ich bis heute interessant.
Hm. Ja, wenn man was zu sagen hat, auf jeden Fall. Sie ist weg, Fanta 4 hast du als Coverversion aufgenommen.
Ja.
Ich finde sehr lustig, weil normalerweise, also eigentlich kennt man das ja nur andersrum in der Musik. Also da gibt es irgendwo einen Song und da wird dann irgendwo das Gerippe genommen und als Grundgerüst für einen Rap genommen und dann wird irgendwas drüber gerappt.
Ja.
Und du hast das genau andersrum gemacht, indem du einen Rap genommen hast, den du dann gesungen hast.
Ja.
Du hast im Prinzip dort eine Melodie dazu erfunden zu der ganzen Geschichte.
Das fand ich das Spannende daran. Also ich fand die Idee grundsätzlich gut, ein Cover zu machen, weil ich das bei anderen Künstlern super finde, wenn die ein Lied machen, das ich gut finde, auf ihre eigene Art und Weise. Und kam dann relativ schnell auf die Idee, ja, ich möchte ein Hip-Hop-Stück covern und das wirklich selber auskomponieren. Ne? Man ist dann nicht beeinflusst von irgendeiner Melodie, die es schon gibt oder so. Und sie ist weg. Als ich 12 war, lief das alle 2 Minuten auf Viva. Das heißt, ich konnte den Text immer noch komplett auswendig. Und es ist für mich so eine Zeitmaschine in mein Kinderzimmer in Winnweiler. Ja? Und ich finde, dass wenn man den Text singt, dann kriegt er nochmal eine andere Tiefe, die man von Michi Beck damals bei den Fantas irgendwie noch gar nicht so mitgekriegt hat. Und und das ist, finde ich, ein kluger und guter Text. Und deswegen habe ich den gecovert.
Mir ist aufgefallen beim Hören, dass also die Lyrics, das merkt man bei dem Rap nicht so wie bei dir, dass die schon sehr, sehr geschliffen und sehr gefeilt sind.
Ja, ging mir genauso. Also irgendwann, vielleicht, man kann sich auch nicht mehr daran erinnern, wann man den Song zum ersten Mal gehört hat, aber mir ging es auch so, dass ich den sozusagen als Gesamtsound-Ding komplett präsent hatte und dann aber erst beim selber singen festgestellt habe, oh, der Text irgendwie hat richtig was, ne? Und es ist ein sehr, sehr guter Text und wahrscheinlich deswegen so erfolgreich, ne?
Ja, wahrscheinlich. Was haben die Fanta 4 eigentlich gesagt zu der ganzen Nummer?
Also ich muss die ja fragen,
ja,
damit ich das rausbringen darf. Und es hat jetzt nicht Thomas D. oder Michi Beck bei mir angerufen und mich gelobt dafür. Aber die haben gesagt, wir finden es gut und du darfst es rausbringen. Und das reicht mir schon.
Ja, das ist Lob genug.
Definitiv. Vielleicht treffe ich sie nochmal und dann frage ich sie mal, wie sie es wirklich finden.
Früher oder später sollte das der Fall sein. Du textest mit dem iPhone, habe ich gelesen.
Ja.
Also, wie machst du das?
Ja, ich laufe natürlich immer mit offenen Ohren durch die Welt. Also immer, wenn ich einen Film schaue, ein Buch lese oder mich mit jemandem unterhalte oder sowas. Denn sobald irgendwie ein Satz fällt, der irgendwie ein Song werden könnte, dann schrecke ich auf und damit ich das nicht vergesse, tippe ich das immer in so eine Notiz, in die Notizfunktion meines Handys und ich schreibe oft so, dass ich mich einfach ans Klavier setze und rumklimpere. Ja, und manchmal ist dann, fällt mir da ein Text spontan ein und wenn nicht, dann blätter ich in diesen Notizen und auf einmal passt dann da was dazu oder so.
Ich habe nämlich, ich habe es leider noch gar nicht so genutzt, wie ich es eigentlich gedacht hatte, weil da gibt es so eine kleine lustige App, weil ich muss ja auch immer mal an Sachen denken, die ich dann oft genug schon vergessen habe und irgendwann fällt mir das dann zum Glück wieder ein, wo ich dann sagen kann, also das kann ich für die Sendung irgendwie verwenden.
Ja.
Es gibt da so eine Diktier-App, ne? Die sozusagen, du sagst deinen Satz und das Ding
schreibt
das dann auf für dich.
Ach, geil.
Das zeige ich dir nachher, wenn du magst. Du musst natürlich deutlich sprechen, aber das sollte dir nicht allzu schwer fallen.
Ah ja, cool.
Also das
ist, muss ich noch nicht mal tippen.
Richtig, du brauchst nur noch reindiktieren und dann läuft das. Du kannst es dir dann sogar selber mailen und was weiß ich nicht alles.
Cool.
Cool. Also ich finde das schon verrückt, wie die Technik, die eigentlich mit Musik vordergründig gar nicht mehr so viel zu tun hat, wie zum Beispiel ein Handy oder das Internet und so, wie das immer mehr in die Musik Einzug hält.
Ja, logisch. Ich meine, heute ist ja ein Tonstudio im Prinzip ein Laptop, ein Mikrofon, eine Soundkarte und ein Instrument. Und dann kannst du da schon richtig gute Musik machen.
Das ist super. Du brauchst auch nicht mal so gut zu sein dabei, ne?
Na, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube schon, dann, wenn das jeder relativ einfach herstellen kann, dann musst du gerade gut sein. Ne? So kann man auch argumentieren.
Ja, das ist das eine. Also ohne Idee wird sowieso nichts.
Ja.
Wie hast du eigentlich aufgenommen? Hast du eher so Laptop-mäßig deine Sachen aufgenommen oder hast du dann schon gesagt, also ich möchte dann doch lieber schön alt
Bandmaschinenmäßig
so Bandmaschinenmäßig arbeiten?
Nee, also ich wenn ich einen Song schreibe, dann nehme ich den ganz doof einfach mit irgendeinem Diktiergerät kurz auf, ne? Dann ist der schon mal da. Und dann geht's in meinem Studiochen mit Logic, ne? Mit so, das ist so ein Musikprogramm, mit dem ich arbeite. Und später im großen Studio dann auf Pro Tools. Also ich finde, natürlich argumentieren viele Musiker, dass so Bandmaschine und die ganz alte Technik, dass das nochmal eine andere Wärme hat und so. Und das verstehe ich alles und das der Meinung bin ich vielleicht auch, aber es ist. Bei meiner Musik ist das nicht entscheidend. Ne? Entscheidend ist, ich habe immer darauf geachtet, dass jetzt nicht irgendwie ein Stil im Vordergrund steht, sondern die Grundemotion von so einem Lied. Ne? Worum geht's eigentlich und wie soll sich das anfühlen? Und das haben wir uns vorher mit der Band überlegt und das dann eingespielt und da ist es nicht wichtig, ob du es in einen Computer einspielst oder auf eine Bandmaschine.
Du hast in einer Schulband die gediegene Rock-Pop-Kombo hieß gespielt, habe ich gelesen. Wer ist denn auf den tollen Namen gekommen?
Ja, natürlich ich, der Sänger. Nee, aber schon zusammen. Also wir haben uns damals überlegt, ne? Also mit 15 im Proberaum hat sich keiner natürlich dafür interessiert, aber wir haben uns schon überlegt, wie wir bei Interviews uns verhalten. Und da haben wir schon damit gerechnet, irgendjemand wird die Frage stellen, welche Musikart macht ihr? Dann wollten wir so geil sein, dass wir sozusagen mit unserem Bandnamen antworten können. Sensationelle Idee.
Ja, auf alle Fälle. Ja, es ist ja so, gerade als Teenager ist man eigentlich mehr am Pläne machen, als am wirklich was tun.
Auf jeden Fall. Ach, wobei wir haben das schon ernsthaft betrieben und 4-5 Mal die Woche geprobt, ne? Hat nicht so viel gespielt, ne? Aber weil es nicht so einfach war in der Pfalz, das wurde dann später mehr, aber wir haben wirklich viel Zeit damit verbracht und heute, wenn ich jetzt mit meiner Band jetzt probe, dann ist das Gleiche. Das Gleiche, nur vielleicht ein bisschen ausgecheckter und professioneller und ein schönerer Raum oder so. Aber so viel ändert sich gar nicht. Also an alle 14-, 15-Jährigen, macht weiter so, ne? Es wird auch später genau so sein.
Okay. Hat dir dein Jurastudium irgendwann in deiner Musikerkarriere was genützt?
Vielleicht nicht jetzt das Fach, aber das Studieren an sich, ne, sich mit irgendwas auseinandersetzen und Dingen auf den Grund zu gehen, ne, das ist jetzt in meiner Musikerkarriere hat mir das geholfen, aber auch einfach im Leben irgendwie jetzt Sachen zu, ja, sich einfach mal durchzudenken und vor Augen zu führen, ne, das ist, glaube ich, wichtig und zu reflektieren.
Nicht zuletzt auch beim Vertrag lesen mit der Plattenfirma.
Ja, genau.
Axel trifft Mark Forster, ein Gespräch aus meinem Interviewarchiv aus dem Jahr 2012. Nächstes Mal habe ich nochmal was in diese Richtung für euch. Im Frühjahr 2018 haben mich Revolverheld besucht. Wir haben uns super unterhalten damals über ihre Unplugged-Projekte, darüber, wie die Band ihr Feuer frisch erhält. Und ja, damals war auch Fußball-WM. Auch über unsere Nationalmannschaft haben sie gesprochen mit mir. Und im Nachhinein ist es wirklich interessant zu hören, wie viel Fußball-Sachverstand in der Band versammelt ist. Die nächste Folge, wie immer dienstags, kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify, auf Audio Now und hetradio.rtl.de. Bis dahin.